Hallo, liebe Zuhörende. Hier kommt eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe in Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg. Und zusammen sind wir jetzt schon eine ganze Zeit die Denkfabrik Medizin.
Genau, und heute ist eine Zwischenfolge und wir haben uns das Thema Curbside Consult rausgesucht. Das ist ja ein Begriff, der in Deutschland nicht so gebräuchlich ist. Andreas, wir beide haben das kennengelernt auf unseren Kursen in Boston.
Ja.
Da gab es richtig Sessions zu Curbside Consults. Insbesondere erinnern wir einen Infektiologen, der das sehr gerne besprochen hat. Und was würdest du sagen, wie können wir kurz definieren, was ein Curbside Consult ist?
Naja, im Prinzip ist das ja so eine Art, also ein völlig informelles Konsil quasi im Vorübergehen. Mhm. So entweder du mailst jemanden an oder du rufst jemanden an oder in der Klinik, du triffst den Kollegen auf dem Flur oder beim Mittagessen und sagst, sag mal, wie war denn das? Ich habe hier gerade den Patienten mit dem und dem Problem. Was denkst denn du? Oder kann ich
Kannst
das und das machen?
Kannst du mal auf das EKG gucken?
Oder Kannst so, du mal oder? Auf das EKG gucken? Was sagst du denn zu dem Labor hier?
Ja.
So, oder ist die Rippe hier durchgebrochen oder nicht? Also so dieses eben nicht den Konsilschein ausgefüllt und 3 Tage gewartet oder wie auch immer das dauert, bis derjenige kommt oder einen Termin vereinbart beim Nephrologen, sondern der kurze Dienstweg, würde ich mal das so nennen.
Ja, wir würden vielleicht auf Deutsch sagen, so zwischen Tür und Angel, ne? Kurz gefragt.
Genau.
Und häufig hat man ja das Gefühl, dass derjenige, der einen fragt, dass der eigentlich gerne eine Bestätigung hätte, dass er auf dem richtigen Weg ist oder dass man vielleicht noch eine Idee zu einem Fall beiträgt als Spezialist. Ich glaube, ein wesentliches Kriterium ist, dass derjenige, der gefragt wird, den Patienten nicht sieht. Der kennt sozusagen,
genau. Ja.
Also das ist ja ein wesentliches Problem des Curbside Consult. Wie baut der Fragende, wie baut er die Informationen auf? Nicht? Weil du bist abhängig davon, wie er diese Informationen, wir sagen ja immer so neudeutsch, framed. Ne?
Ja, und noch viel stärker, wir haben, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, wie stark sozusagen schon, wenn der Patient aufsteht im Wartezimmer oder wir mit ihm ein paar Schritte gehen, wie stark das auf uns einwirkt in der Vorstellung, was der wohl hat oder wie der so ist. All das fehlt komplett. Ja, wir sehen den gar nicht, haben überhaupt keinen persönlichen Eindruck.
Also man könnte ja auch sagen, ist es vielleicht sogar so, dass derjenige, der fragt, seine eigene Unsicherheit reduzieren möchte durch die Frage, die er dir stellt. Da sind ja Biases, sind da ja aller Orten vertreten, nicht? Also wir kennen ja beide die Situation, dass man dann sagt, ja, das ist schon ganz in Ordnung so, wie sie das machen. Mhm. Dass man im Prinzip nur denjenigen bestätigt, nicht? Es ist halt oft keine tiefe Auseinandersetzung mit einem medizinischen Problem.
Ich sag mal ein bisschen spöttisch, es ist so eine Art Quickie. Also ich erlebe mich ja durchaus auf beiden Seiten der Situation. Also ich finde ja, diese Curbside Consults finde ich das ist total toll. Ich fühle mich sehr geehrt, wenn Kolleginnen und Kollegen mich anrufen.
Man fühlt sich geschmeichelt.
Man fühlt sich geschmeichelt und ich habe auch immer das Gefühl, so, ich muss mir jetzt Mühe geben. Also das denke ich sonst natürlich auch, aber an der Stelle denke ich das ganz besonders und versuche mich dann nochmal zu konzentrieren. Meistens schreibe ich so ein paar Stichpunkte mir auf den Zettel mit.
Genau, ich habe auch einen Zettel, wo ich dann was draufschmiere.
So, genau, aber ich erlebe mich natürlich auch andersrum. Ne, also ich kenne das, also wir beiden kennen das intensiv. Ich rufe dich an und sage, Mensch, du, ich habe hier einen Patienten, es ist jetzt Donnerstag, nachmittags Labor angerufen, Kalium ist 6.
Ja.
Muss ich den jetzt mit der Polizei suchen lassen?
Ja.
So, also ich kenne das von beiden Seiten und ich glaube, ich würde mal sagen, in Sachen, wo ich fremd bin und wenn es lange Zeit her ist, also früher habe ich mehr Leute angerufen, als mich Leute angerufen haben und das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren eher umgekehrt.
Ja, das spiegelt ja unsere Erfahrung wieder, würde ich sagen. Nee.
Ja, und offensichtlich ja auch, dass man denkt, dass man mit einer Information von uns weiterkommt. Das ist ja der Teil, von dem ich mich sage, so da fühle ich mich geehrt, dass jemand denkt, wenn er mit mir eine Situation bespricht, dass ihm das irgendwie weiterhilft oder ihr das weiterhilft.
Aber genau dieses, dass man sich geschmeichelt fühlt, ist ja auch schon gefährlich. Die Gefahr ist, dass man dann doch zur Hybris neigt und vielleicht Sachen sagt oder sehr konkret sagt, mach jetzt mal das und das, wo man sich vielleicht eher zurückhalten sollte. Das können wir im Verlauf nochmal besprechen.
Ja.
Eigentlich ist es doch nicht wegzudenken aus der Beziehung zwischen Ärzten und Ärztinnen, oder?
Nein, gar nicht. Und ich finde, es sollte es auch auf keinen Fall.
Nein.
Also ich halte das für ganz toll und ganz wertvoll, weil ich finde, auf beiden Seiten lernt man davon. Also sowohl habe ich gelernt, wenn ich Leute anrufe, also meistens, also die ich heute noch anrufe, da lerne ich was. Und ich lerne aber auch durch die Beantwortung von Fragen.
Ja.
Also wir sind ja nun beide lange Zeit, lange, lange Jahre schon in der Praxis. Du kennst eine Zeit noch als Oberarzt in der Klinik, da bist du auch sicherlich häufig gefragt worden. Ich kenne das ja eher nicht. Ich war in der Klinik nie Oberarzt und ich fühle mich manchmal so ein bisschen diabetologisch oberärztlich tätig, wenn mich Leute anrufen und eine Frage haben. Und das hat ja einen Impact.
Also ich habe überlegt in der Vorbereitung, ein Grund, warum das Curbside Consult in Deutschland nicht so verbreitet ist, könnte sein, die Schwelle, einen Experten zu fragen. Also ich freue mich immer, wenn ich angerufen werde und gefragt werde, weil mir das zeigt, okay, ich habe jetzt nach außen hin nicht so eine hohe Hürde aufgebaut, dass jemand sich nicht traut, mich anzusprechen und nach einem Rat zu fragen. Ich erinnere aber noch Zeiten, wo ich noch kleines Würstchen war, wo ich versucht habe, aus großen deutschen Professoren nephrologische Informationen rauszubekommen. Und die mich haben einfach ablaufen lassen.
Ja.
Und da muss man ja sagen, dass die Erfahrung, die wir beide in Boston gemacht haben auf den Kursen, war ja, du konntest da den Weltspezialisten für Borreliose, ne, den konntest du auf dem Klo neben dir ansprechen.
Das stimmt.
Ne? Und die haben sich immer noch gefreut und haben gesagt, was, du kommst aus Deutschland, extra hier zu uns zum Kurs und das ist ja toll und so. Und haben alle Informationen, die sie hatten, haben sie mit dir geteilt.
Also wenn du jetzt sagen würdest, wen rufe ich bei einem bestimmten Problem an oder wo würde ich denken, da versuche ich den zu kontaktieren, wenn ein Patient von mir ein Problem hat, wo ich nicht weiterkomme. Das ist natürlich über die Jahrzehnte jetzt sozusagen, ist auch eine Liste bei mir entstanden von Leuten, wo man sich eben nicht die Nase gestoßen hat.
Klar.
Also die darauf reagieren und du wirst irgendwann im Herbst, wirst du einen Patienten hier noch in diesem Podcast kennenlernen, von dem ich jetzt noch nicht so viel erzähle, aber auch da war die Situation, ich habe eine Abteilung angeschrieben, die ich überhaupt nicht kenne, die mich nicht kennt, habe eine freundliche E-Mail geschrieben mit einer klinischen Frage und ob es wohl möglich wäre, ob sie dazu eine Idee hätten und vielleicht den Patienten mal angucken könnten. Da rief mich nach einer Viertelstunde die Sekretärin an und hat mich gefragt, wie das denn gehen könne. Und ja, ich hätte doch angeboten, Informationen zur Verfügung zu stellen. Ob ich da die Materialien schicken könnte, dann guckt einer bei denen. Das heißt, der Stil der Abteilung ist schon so, dass sozusagen klar ist, wenn so eine Anfrage kommt, das ist gut, wir möchten gerne, dass Leute uns kontaktieren. Und das ist doch bei uns auch so. Ich gehe sehr großzügig um, ich gebe allen Kolleginnen und Kollegen, die das wollen, meine direkte Durchwahl. So, und das ist, glaube ich, es hat auch den, also man prägt das ja auch, glaube ich, selber, wie man damit umgeht und wie das dann nach außen auch scheint.
Müssen wir rechtliche Implikationen ansprechen?
Ich glaube, du hast ein paar Beispiele mit. Ja. Ich habe ein paar Beispiele mit, was so typische Fragen sind, die an mich gestellt werden. Vielleicht können wir erstmal das machen und auch gucken, was geht daran gut und was geht auch nicht gut. Und dann am Ende mal so kommen auf die Implikationen. Okay. Weil es geht mir ja so, also es ist wie immer, ne? In Vorbereitung auf diese Folge habe ich gedacht, okay, ich muss doch noch was anders machen, als ich bisher gemacht habe. Und das, glaube ich, hat was mit den Risiken und Nebenwirkungen zu tun.
Okay. Also ich habe ein paar Fälle mitgebracht ich würde mal sagen, das ist so im letzten Jahr, die ich mir extra notiert habe, weil wir ja schon geplant haben, dass wir so eine Folge machen wollen. Und da würde ich mal mit dem ersten Fall anfangen.
Ja.
Nee, also es kontaktiert mich ein Kollege per Mail und stellt mir vor, einen älteren Herrn, der ist so zwischen 75 und 80 und der hat eine Hyponatriämie. Seine relativ konkrete Frage lautete an mich: Wie kann ich denn unterscheiden, ob das jetzt eine Hyponatriämie bei Hypovolämie ist oder ist das ein Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion? Sag mal, das war seine Frage, die er an mich hatte. Und ich finde ja, sag mal, zur Curbside Consult gehört, dass man gute Nachfragen stellt,
ja,
um auf die richtige Fährte zu kommen. Und für mich wäre die erste Frage, die ich stellen würde, in so einem Fall wäre immer: Wird dieser Patient mit dem Thiazid behandelt?
Ja, und ich glaube, du hast gesagt, eine Patientin, ne? Eine 75-Jährige.
Ja.
Das würde ja, allein das schon, würde sozusagen über die Mustererkennung, also da Hyponatriämie und Thiazid wäre ja sozusagen ein ganz klassisches Muster. Die insgesamt neigen die älteren Damen stärker zur Hyponatriämie. Und wenn sie dann noch ein Thiazid haben, wird das noch viel stärker demaskiert, oder?
Genau, es gibt eine ganz bestimmte Risikogruppe. Das sind ältere Frauen, die, sagen wir mal, schmächtig sind, würde ich mal sagen. Und man hat herausgefunden, dass das oft Personen sind, die eine hohe Trinkmenge haben.
Ja.
Also so, wenn man sagen würde, Prätestwahrscheinlichkeit, wir sind ja große Freunde der Prätestwahrscheinlichkeit, wenn sie kein Thiazid nimmt, dann passt sie sehr gut in die Gruppe derjenigen, die einen SIADH gehäuft kriegen.
Ja. Und ich sag mal, also diese Frage kenne ich ja andersrum, nämlich dass ich sie dir gestellt habe vor etlichen Jahren. Da würde ich noch nicht anrufen und dir eine E-Mail schreiben, dann sagst du mir, Andreas, das weißt du besser. Ich würde zum Beispiel fragen, also wäre eine Frage, wie viel trinkt die denn?
Ja, genau. Ganz wichtig, wie ist die Trinkmenge? Also erste Frage, nimmt sie ein Thiazid? Mhm. Und dann die nächste Frage an denjenigen, der die Information gerne haben möchte, wäre, wie ist der Volumenstatus? Nicht? Also hat sie irgendein Ereignis gehabt, wo sie Volumen verloren hat, Flüssigkeit verloren hat, also Durchfall, Erbrechen, solche Geschichten? Nimmt sie Medikamente ein, die dazu neigen, dass eine Hypovolemie entsteht, ne? Sei es SGLT2-Hemmer oder Diuretika oder sowas? Ne? Mhm. Das wäre die nächste Frage. Ne? Für den Nephrologen ist das ja, sagen wir so, relativ einfach. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Hyponatriämie für Nicht-Nephrologen ein schwieriges Thema ist.
Da würde ich mich gerade sozusagen mal zunehmend nochmal als Nicht-Nephrologe outen, weil du hast sozusagen, bei dir war immer die Frage, ist das ein SIADH oder eine Hypovolemie? Kannst du nochmal bitte erklären, warum Hypovolemie eine Hyponatriämie macht?
Insbesondere, wenn sie durch Diuretika induziert ist oder wenn du dich durch die Flüssigkeit, die du verloren hast, mehr Natrium als Wasser verloren hast. Nicht? Also durch Durchfall oder Erbrechen.
Genau, also bei den Diuretika, auch das habe ich ja gelernt, das sind ja gar keine Entwässerungsmedikamente, das sind Entsalzungsmedikamente, genau. Und das Wasser folgt nach.
Genau.
Und dadurch sind die Leute, dann haben sie niedriges Natrium und sind hypovolem.
Genau.
Also Entschuldigung, es wirkt jetzt ein bisschen propädeutisch, aber ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, um das zu verstehen. Und deswegen reite ich da nochmal so ein bisschen drauf rum. Was ist denn mit Leuten, die komplett überwässert sind? Was macht der denn da denn das Natrium? Also die sozusagen ihr Volumen nicht loswerden.
Also genau, ne, da gibt es ja diese klassischen Fälle, zum Beispiel Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, Niereninsuffizienz sind die klassischen Fälle. Also da, wo entweder die Niere das Wasser nicht freigibt, wie bei chronischer Niereninsuffizienz oder zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz ist es ja diese neurohumorale Reaktion, wo es dazu kommt, dass eben der niedrige Blutdruck in der Niere aufgenommen wird und dann Wasser zurückresorbiert wird. Nicht? Und im Prinzip, sagen wir, dann ein sekundärer SIADH entsteht, ne? Und Wasser zurückresorbiert. Die können auch, bei den Herzinsuffizienten zum Beispiel, ist dieses Natrium, weil es eben diese neurohumorale Reaktion widerspiegelt, ist richtig prognostisch aussagekräftig. Nicht? Mhm. Also schwere Herzinsuffizienz mit Hyponatriämie hat eine schlechtere Prognose als ohne Hyponatriämie.
Ja.
Okay, ne, und dann ist es so, wir denken ja als Nephrologen, sagen wir, sehr in Systemen und würden sagen, okay, was kommt denn unten raus?
Wie viel Natrium ist im Urin oder was meinst du mit unten rauskommen?
Das wäre natürlich schon sozusagen für Fortgeschrittene. Man kriegt es natürlich leicht raus, wenn man von so einer Person eine Urinprobe ins Labor schickt und sich dann sagen lässt, wie viel Natrium da drin ist. Du würdest in der Situation einer Hypovolemie würdest du erwarten, dass die Niere maximal Natrium zurückresorbiert.
Ja.
Der Labor-Cut-Off ist unter 20 Millimol pro Liter, aber eigentlich würdest du erwarten, dass da fast kein Natrium drin ist. Mhm. Unsere Niere kann Natrium fast vollständig aus dem Urin eliminieren. Während es so ist, dass im Falle zum Beispiel, wenn es ein SIADH wäre, dann wäre eben die Natriumausscheidung gar nicht betroffen und wäre normal und würde dementsprechend, was der Patient an Natrium aufnimmt, und da wird gesagt, dass es in der Regel über 40 Millimol pro Liter sein sollte. Mhm. So könnte es sauber Hypovolemie von SIADH trennen. In der Klinik wird das ja häufig einfach schlicht beigepasst und dann kommt so jemand in die Notaufnahme. Es wird festgestellt, die hat ein Natrium von, weiß nicht, 115 oder irgendwie so und hat einen niedrigen Blutdruck vielleicht noch. Und dann wird erstmal eine Nazelinfusion angehängt und geguckt, was passiert.
Ja.
Also ich habe häufig erlebt, dass dann sozusagen nicht wissenschaftlich aufgearbeitet wird, wie viel Natrium ist im Urin und in welche Gruppe kann sich sie einsortieren, sondern da wird einfach erstmal pragmatisch gesagt, gib mal Wasser und guck, was passiert.
Ja. Ingo, erklär doch mal, ich vergesse es ja auch immer wieder, wie ist denn das mit dem Urinsticks beim SIADH? Auf was muss man da schauen?
Also beim SIADH ist es ja so, dass du relativ zum Natrium zu viel Wasser hast. Und du würdest erwarten, dass die Niere das Wasser freigibt und das spezifische Gewicht im Urinsticks niedrig ist, sehr niedrig, also in Richtung 1000. Und das ist inadäquat zu hoch. Das heißt, es fällt sofort auf Hyponatriämie und trotzdem, sag mal, gibt die Niere das Wasser nicht frei. Das Problem ist, dass du die gleiche Konstellation natürlich auch hast, wenn jemand in der Hypovolemie ist. Nicht? Auch dann ist es so, dass der Urin konzentriert ist, sodass dir der Urinsticks in dieser Situation nicht richtig weiterhilft, sondern du musst tatsächlich dann die Natriumkonzentration im Urin bestimmen.
Okay. Ich glaube, jetzt wird auch den Zuhörenden klar, warum es für mich so günstig ist, dass ich da eine direkte Durchwahl habe. Okay.
Also das war so mein erster Fall, den ich vorstellen wollte. Du hast ja bestimmt auch welche mitgebracht. Dann erzähl uns doch mal deinen ersten, Andreas.
Ja, also ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung überlegt, was sind denn das für Situationen, wenn ich Gruppen bilden würde, für die ich angerufen werde. Eine der Situationen oder eine der Fragen, mit denen ich ganz häufig angerufen werde, ist die Frage, ob das denn ein Typ-2-Diabetes ist oder ein Typ-1-Diabetes. Das ist häufig eine Situation, wo jemand, der vielleicht ganz, ganz lange nicht beim Arzt war und kommt jetzt in der Regel zur Hausärztin oder zum Hausarzt und schlägt dort auf und im Routinelabor ist plötzlich der Blutzucker 350 Milligramm pro Deziliter, fast 20 Millimol pro Liter. Und jetzt ist die Frage, hat er denn vielleicht einen Typ-1-Diabetes? Denn wenn der jetzt Typ-2-Diabetes hätte, wären wir tiefenentspannt, es wäre überhaupt nicht eilig. Mhm. Wenn der Typ-1-Diabetes hat, das ist sicherheitsrelevant. Dann müsste man heute handeln, dann müsste der heute zu uns und heute Insulin bekommen. Und das ist eine Frage, die ganz häufig kommt. Und dann ist es ein bisschen, ich habe auch immer Fragen, ich brauche auch einen Urinstix an der Stelle. Also ich habe genau wie du, kommen dann meine Rückfragen. Also das Erste ist, dass ich immer frage, wie sieht der Mensch denn aus? Also das Alter spielt eine Rolle. Mhm. Es gibt einen Altersbezug. Je jünger die Leute sind, desto eher könnte es ein Typ-1-Diabetes sein. Und die Frage ist, manchmal ist das ein bisschen schwierig, weil der Patient sitzt bei der Kollegin oder dem Kollegen am Schreibtisch. Das heißt, ich frage dann,
ist der dick? Nach Gewicht.
Genau, ist der dick oder dünn, ist dann immer meine etwas spöttische Frage. Und wenn dann sowas kommt, so eher das Zweitere, dann weiß ich, der Patient sitzt noch mit im Zimmer. Also, wie sieht der aus? Ist das jemand mit Übergewicht? Familienanamnese versuche ich rauszufinden, ist eine Frage, die stellt. Und dann ist das, was immer am schwierigsten ist, und zwar egal wo, ob im Krankenhaus oder in welcher Arztpraxis auch immer ist, gibt es einen Urinstix.
Für Keton.
Für Keton, ja. Genau. Weil das entscheidet ganz massiv darüber. Also, wenn der jetzt kein Keton hat, und das ist ja so ein Klassiker, das ist immer nachmittags um 16:30 oder so, ne? Das ist nie morgens um 9:00. Und der hat jetzt kein Keton, dann ist es sogar fast egal, was für den Diabetes der hat. Das heißt, man hat Zeit bis zum nächsten Morgen. So, aber diese Frage, ist das Typ 1 oder ist das Typ 2? Und die ist nicht so, man denkt immer, das ist so digital zu beantworten. Das ist gar nicht so ganz leicht. Wir beiden hatten dazu mal eine Folge. Wir hatten mal einen Patienten. Die Folge heißt Typ 1,5 Diabetes.
1,5, ja.
Und das ist vielleicht auch nochmal die richtige Situation, nochmal einmal auf unseren befreundeten Amboss-Podcast hinzuweisen. Da gab es nämlich jetzt gerade eine neue Folge zum Thema Labordiagnostik bei Diabetes, bei der ich eingeladen war. Es gehen herzliche Grüße raus an Herrn Winghardt. Auch da wird die Frage von Labortests sehr genau, beschäftigen uns wir sehr, sehr genau damit. Und der Urinstix hat den ganz großen Vorteil, der ist ja schnell gemacht. Also wenn der Patient gerade Wasser lassen kann und in aller Regel, wer so hohe Blutzuckerwerte hat, der hat ja viel Durst und lässt viel Wasser, der kann das. Und dann wissen wir über das Keton schnell weiter. Und das, was wir, zum Beispiel sowas wie Antikörperdiagnostik ist was wir, meistens mache ich die gar nicht. Die helfen an der Stelle gar nicht so entscheidend weiter. Aber auch da entsteht wie sieht der Patient aus? Was ist der? Wie kommt der an? Wie schwer betroffen ist der auch? Also ich stelle dann häufig Fragen zu, wirkt der angeschlagen oder ist der eigentlich vital und gut drauf? Und danach versuche ich sozusagen ein bisschen, also nur wie jonglieren mit Prätest zu Posttestwahrscheinlichkeit, ist die Posttestwahrscheinlichkeit so hoch, dass wir zum Beispiel heute mit Insulin anfangen müssen? Mhm. Oder kann man sagen, also ich sag mal, es gibt eine Familienanamnese, der war 15 Jahre nicht beim Arzt, ist 70 und hat einen Body Mass Index von 28, 29 und die halbe Familie hat Typ 2 Diabetes, dann bin ich entspannt und sage, geben Sie dem doch erstmal Metformin und wir gucken dann mal weiter. Das ist eine ganz häufige Konstellation, dass ich versuche, zusammen mit der Kollegin oder dem Kollegen am Telefon rauszufinden, in welche Richtung geht das Pendel, eher Typ 1 oder eher Typ 2.
Du hast ja eben schon ganz schön gesagt, dass du ermittelst ja eine Prätestwahrscheinlichkeit und machst daraus eine Posttestwahrscheinlichkeit, ob es Typ 1 oder Typ 2 ist. Ne? Und da gibt es ja dann irgendwie wahrscheinlich ja so einen gefühlten Wert, würde ich eher denken, keine harte Zahl, wo du dann sagst, okay, ich kann ruhigen Gewissens heute Nacht schlafen. Der Patient rutscht mir nicht in eine ketoazidotische Koma. Oder eben, es wird wahrscheinlich ja auch, wenn es Leute gibt, die unterhalb der Schwelle sind, wo du dann sagen wirst, muss ich doch lieber sehen oder vielleicht gleich morgen früh oder weiß nicht, wie du dich dann verhältst.
Also das ist ja immer ungeplant für alle Beteiligten. Man wusste das ja vorher nicht. Das heißt, es gibt auch nie eine Lücke dafür. Das heißt, wir schieben den natürlich ein, wenn das notwendig ist. Und dann ist eben so die Schwelle, wo ist es so dringend, weil ich die Sorge habe, am nächsten Tag ruft mich dann das Krankenhaus aus der Intensivstation an und sagt, die Kollegin hat sie doch gestern angerufen. Wir haben ihn dann gestern Abend auch in der Ketoazidose hier aufnehmen müssen. Das möchte man ja nicht.
Der Nachweis von Ketonkörpern im Urin ist ja dann eine entscheidende Information. Ne?
Absolut.
Das willst du dann haben.
Das will ich dann haben. Das mache ich ganz häufig passiert. Also in der Regel, ach nee, Urinsticks habe ich nicht. Wie gesagt, ist der Patient noch da? Das ist er in aller Regel. Dann sage ich, machen wir doch Folgendes. Gucken Sie doch mal, dass Sie einen Urinsticks kriegen und rufen Sie mich wieder an.
Und wie machen das dann der Hausarzt oder Hausärztin, die dich anrufen? Müssen die das ins Labor schicken oder wie bekommen die die Informationen?
Nee, der Ketonsticks ist auf jedem Teststreifen, die haben ja alle irgendeinen Urinsticks für Harnwegsinfekte bei sich vor Ort und da ist der immer mit drauf. Also es gibt keinen Teststreifen ohne Keton, das heißt, das ist immer leicht herstellbar, es hängt nur daran, wann der Patient das nächste Mal eine Urinportion abliefert.
Ah, okay. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ne, das Ketonkörper, dass das dann für dich so eine Information ist, die Posttestwahrscheinlichkeit dramatisch verändert.
Aber genau das ist so, weil natürlich gibt es auch Patienten, gerade wenn die sehr, sehr übergewichtig sind, dass die sozusagen, ist ja ein Zeichen für Lipolyse. Ja, also beim Abbau des Fetts entstehen die Ketonkörper und du hast manchmal auch Patienten, wenn die zum Beispiel dann, also ich kenne so Situationen, der Betriebsarzt hat festgestellt, der Zucker ist ganz wahnsinnig hoch und dann erschrecken die sich ganz doll und sagen, ich habe jetzt Diabetes und machen plötzlich so eine Art Null-Diät. Wenn die sehr stark übergewichtig sind, können die auch zweifach positiv Keton haben, einfach durch nicht essen. Aber dennoch, nur wenn der Zucker dabei immer noch über 300 ist, dann ist unser Konzept auch eher, die mit Insulin erstmal aus der Situation rauszuholen und danach zu gucken, ob man auf eine orale Therapie kann. Aber das ist so für mich ist ja die Schwelle, muss ich den sehen?
Ja.
Das ist ja, muss der zu uns, weil er Insulin braucht. Das ist eigentlich die Schwelle, um die es an der Stelle ganz häufig geht.
Welche Information wäre das, wo du sagen würdest, okay, den muss ich sehen? Das geht jetzt ja nicht mehr übers Telefon, sondern ich muss einen eigenen Eindruck haben.
Also alles, was in Richtung jünger als 40, Body Mass Index von unter 25 und Keton positiv, sehe ich auf jeden Fall am selben Tag.
Ja. Okay.
Also das ist so dieses, schicken Sie den jetzt her. Mhm. Also für mich sind hohe Blutzuckerwerte was total Normales. Ja, also wenn das Labor mich anruft und sagt, der Patient hat einen Blutzucker von 350, sage ich, ja klar, der ist ja deswegen auch hier, der hat ja Diabetes, der wird ordentlich gefrühstückt haben, wir machen fast keine Nüchternblutentnahmen bei uns in der Praxis, weil so, für mich ist das völlig normal und ich glaube, dass für viele Kolleginnen und Kollegen sonst ein sehr hoher Zucker vermuten lässt, der könnte doch einen Typ 1 Diabetes haben. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch, aber der hohe Zucker triggert, glaube ich, dieses, da rufe ich jetzt mal Herrn Klinger an. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung und dann versuche ich eben sozusagen für mich und für die Kollegin einmal einzuordnen, wie wahrscheinlich ist es doch ein Typ-1-Diabetes und dann muss ich den auch kurzfristig sehen. Und was ein wichtiger Punkt auch noch ist, jetzt unabhängig vielleicht von der Frage, hat der Typ 1 oder Typ 2, ist der symptomatisch. Mhm. Also wenn das jemand ist, der müde und schlapp ist, dann ist allein das ja eine Indikation, rasch den Blutzucker zu senken, weil die Leute schwer betroffen und krank sind. Und das will man ja auch nicht protrahieren. Aber auch das würde vielleicht zur Not noch am nächsten Morgen gehen, wenn wir gerade wieder mal an einem Nachmittag um 5 telefonieren.
Schön finde ich, dass wir herausgearbeitet haben. Auch da arbeiten wir ja mit Wahrscheinlichkeiten.
Ja.
Also wir haben ja keine Gewissheit, dass wir richtig liegen mit unserer Einschätzung. Aber wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und versuchen sozusagen das eine oder andere, um das Gewicht zu erhöhen.
Und auch da ist es ja wieder, wenn wir nochmal so auch auf die Folge sozusagen mit den Laborwerten nochmal hinweisen, ist, ich mache erst, das allererste sind alles klinische Entscheidungen. Mhm. Alter, Größe, Gewicht, Familienanamnese und dann mache ich einen Labortest. Mhm. Und eben nicht, wir machen erst ganz viel Labor und dann gucken wir mal.
Ja.
Sondern der Labortest ist sozusagen, ja, ein bisschen, häufig ist das Zünglein an der Waage.
Sehr schön.
Ingo, jetzt wechseln wir wieder zur Niere, vermute ich, bei Anrufen, die du bekommst.
Ja, ich habe mal was rausgesucht, was ich häufig gefragt werde. Ich werde häufig rund um SGLT2-Hämmer gefragt. Und eine der entscheidenden Fragen ist immer, bei welcher Kreatinin-Clearance darf ich die denn noch einsetzen? Es gibt Kreatinin-Clearances, die in den Waschzetteln stehen. Aber da ist für mich die erste entscheidende Frage ist, für welche Indikationen sollen sie denn benutzt werden?
Ja.
Weil es so ist, dass die glukosurische Wirkung von SGLT2-Hämmern lässt nach mit fallender Clearance. Das heißt also, ja, man darf Empagliflozin bis zu einer Clearance von 20 Milliliter pro Minute einsetzen und Dapagliflozin darf man noch ab bis 25 Milliliter darf man die einsetzen. Aber das wäre zum Beispiel nicht mehr bei Diabetes. Wenn die Clearance unter 40 Milliliter pro Minute sinkt, dann nimmt die glukosurische Wirkung kontinuierlich ab. Und sag mal, ich glaube, ihr wart ja sowieso nie so begeistert von SGLT2-Hämmern als Antidiabetikum, wenn ich das richtig erinnere.
Der blutzuckersenkende Effekt ist im Vergleich zu anderen Medikamenten eher schwächer ausgeprägt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich muss gestehen, dass ich es 90% der Indikationen, wo ich es ansetze, ist es nicht, um den Blutzucker zu senken, sondern es sind Patienten mit einer Proteinurie, mit einer manifesten kardiovaskulären Erkrankung. Mhm. Den Begriff kardionephrologische Risikoreduktion wäre sozusagen die Indikation. Ja. Also ne, Patient hat Bluthochdruck und trotzdem immer noch, und der ist gut eingestellt, hat trotzdem immer noch eine Proteinurie. Das ist aus meiner Sicht die große Domäne der Medikamente. Ich glaube, die große Konfusion, und deswegen fragt man dich das auch immer wieder und mich übrigens auch mit der Nierenfunktion, ist ja, dass die Zulassungen sich völlig irrerweise unterscheiden, in welcher Situation du das gibst. Mhm. Ja, das hat nur historische Gründe, weil in den Studien mit Diabetes ist es nur bis zu einer bestimmten Krea-Clearance eingesetzt worden und darunter nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, was man auch nochmal an der Deutlichkeit sagen muss, aber das hättest du wahrscheinlich auch gleich noch gesagt, ist das ja, was passiert denn, wenn du einen SGLT2-Inhibitor bei einem Patienten einsetzt, was weiß ich, mit einer Krea-Clearance von 15, dem passiert ja nichts Schlimmes. Also ich kenne keine dramatischen Nebenwirkungen, die das machen würde. Anders als zum Beispiel Metformin, wenn wir da die Nierenfunktion deutlich unterschreiten. Aber es wirkt halt einfach nicht mehr vernünftig. Ne?
Also es ist ganz selten so, dass du tatsächlich das akute Nierenversagen darunter beschrieben sind. Unter den SGLT2-Hämmern. Und es ist halt so, dass du zu Beginn der Therapie ganz ähnlich wie bei ACE-Hämmern mit einem Clearance-Verschlechterung rechnen musst.
Ja.
Und die ist, sag mal, bis in die Größenordnung von 10%. Das heißt, wenn du jemanden hast, der schon ohnehin im Dunstkreis der Dialyse lebt, nicht, dann bringst du den ein Tickchen näher an die Dialyse. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man dann irgendwann so eine Clearance-Grenze eingeführt hat. Nephrotoxisch ist das Zeug nicht. Das kann man nicht sagen. Deswegen ist da so eine Grenze eingeführt worden, dass man sagt, also unter 20 oder unter 25. Und das Besondere ist ja, dass wenn du so dann vorher angefangen hast, weißt du, ich mache manchmal so Sachen, wenn ich denke, das ist ein Patient, der hat eine langsam progrediente Nierenerkrankung und die Clearance ist jetzt 19, weißt du, dann setze ich mal für eine Blutentnahme den ACE-Hämmer ab, damit die Clearance 21 ist und ich dann mit dem formal korrekt mit dem SGLT2-Hämmer reingehen kann, weil es nämlich so ist, dass wenn du ihn einmal drinnen hast und die Clearance fällt dann unter diesen Indikationsbereich, dann darfst du es trotzdem weiterlaufen lassen.
Ich finde, da muss man, glaube ich, von unserer Seite am Telefonhörer einmal sagen, also wenn ich etwas mache für mich in meiner Verantwortung, ich entscheide einem Patienten ein bestimmtes Medikament in einer bestimmten Situation zu geben, die möglicherweise nicht mehr ganz durch die Zulassung gedeckt ist, ist das was anderes, als wenn ich das jemandem empfehle.
Empfehle, ja.
Also ich völlig bin richtig. Bei Empfehlungen viel vorsichtiger und würde das nie empfehlen.
Ja.
Und auch, weil das geht, ne, dann kommen wir nachher nochmal auf die Frage von juristischen Fragen, auf wessen Kappe geht das, weil es geht auf die Kappe desjenigen, der es am Ende verordnet.
Ja.
Also da bin ich immer deutlich nochmal ein Stückchen zurückhaltend und ich glaube, du machst das ähnlich, oder?
Ja, also danke, dass du mich da gebremst hast. Na, das genau ist die Hybris, dass man dann Sachen sagt, ne? Ich mache das manchmal so, die vielleicht nicht ganz durch die Indikationen und Einschränkungen im Waschzettel gedeckt sind. Ne? Danke.
Ja, weil ich meine, wir machen ja auch gemeinsam noch immer sowas wie, wir glauben, dass das Spironolakton einen total guten Effekt hat, aber er neigt zur Hyperkaliämie und dann kombinieren wir das Spironolakton mit etwas Kaliumsenkenden. Das sind ja Dinge, die wird man am Telefon dann doch nicht empfehlen bei einem Patienten, den man nicht kennt. Ne?
Ja.
Sag mal, Ingo, wir sprechen ja gerade zur Frage eingeschränkte Nierenfunktion und SGLT2-Inhibitoren. Das spielt ja auch bei uns in der Diabetologie häufig eine Rolle. Hast du irgendeine praktische Regel, die du uns an die Hand geben kannst, wie man sich damit da verhalten kann, um auf der sicheren Seite zu sein?
Ja, also bei den SGLT2-Hämmern gibt es einen Begriff, der heißt Sick Day Rules. Nee, und das ist so, dass diese Medikamente, wenn jemand eine andere akute Erkrankung hat, insbesondere die einhergehen kann mit Volumenverlust, dann werden diese Medikamente immer abgesetzt. Und das so für einige Tage, bis sich die Situation wieder erholt hat. Also zum Beispiel sowas wie hohes Fieber, Durchfall, Erbrechen. Mhm. Vor Operationen werden diese Medikamente abgesetzt. Das sind ja eigentlich, das sind ja keine akut wirksamen Medikamente, sondern die sind ausgerichtet ja auf einen Langzeiteffekt, meistens ja innerhalb von Jahren. Nee, wenn man die dann mal für ein paar Tage absetzt, das macht nichts. Das sage ich auch so meinen Patienten, dass ich denen mitgebe. Also, wenn sie irgendeine schwere interkurrente Erkrankung bekommen, die genannten hohes Fieber, Durchfall, Erbrechen, solche Geschichten, setzen sie diese Medikamente ab.
Also aus der Diabetologie würde ich einfach sagen, man macht es genauso wie mit Metformin.
Genau.
Auch vor Kontrastmitteleingriffen. Und ja, ich werde dann immer wieder gefragt, was bedeutet denn, man ist krank? Das nehmen die Menschen unterschiedlich wahr. Aber auch da, dann setzt es einer halt mal sozusagen vergebens für 4 Tage ab. Da passiert ja nichts Schlimmes.
Gar nichts. Okay, das war mein zweiter.
Ja, und ich würde vielleicht mit meinem zweiten einmal schon mal ein bisschen, der ist ein bisschen her und würde den gerne einmal, der wird schon ein bisschen auf das Thema, wir waren so ein bisschen bei den Risiken und Nebenwirkungen, waren wir schon, mhm, und wollte gerne so ein bisschen was erzählen, wo sind denn auch die Grenzen von diesem, das besprechen wir mal schnell auf dem Flur. Ich habe mich an eine Situation erinnert, da war ich noch im Krankenhaus Maria Hilf in Harburg. Und in der Röntgenbesprechung sagte der Oberarzt, er hätte einen Anruf von den Chirurgen bekommen, die hätten dann Patienten chirurgisch aufgenommen, der sei jetzt aber zunehmend herzinsuffizient und hätte Pleuraergüsse entwickelt und das sei ein internistisches Problem und den sollten wir doch mal übernehmen. Und dann rief mich die Kollegin von der Station eine halbe Stunde später an, ich war zu der Zeit in der Notaufnahme und sagt, sie hätte den Patienten jetzt übernommen. Also Grüße gehen hier raus an Regina, die das damals rausgefunden hat. Und die hat gesagt, also mit der Zunahme des rechtzeitigen Pleuraergusses, wo übrigens auch die Rippenserienfraktur sei, sei ziemlich zeitgleich der HB gesunken. Und sie würde das gar nicht für einen Herzinsuffizienz-Pleuraerguss halten, sondern sie würde denken, der Patient hat einen Hämatothorax. Mhm. Und ob sie mal mit dem runter in die Notaufnahme kommen kann, dass er da mal einen Teilkopf draufhalten. Das haben wir gemacht. Das sah sehr, sehr, das sah überhaupt nicht aus wie ein normaler Erguss. Wir haben da ehrlich gesagt auch einmal kurz reingepikst und da kommt Blut raus. Mhm. Ich glaube, das war damals sehr flach hierarchisch organisiert. Es lief der chirurgische Chefarzt der Unfallchirurgie lief über den Flur und ich sagte, Herr, sowieso, können Sie bitte einmal kurz mitgucken und die Situation. Und also wir beiden, das war viel Flüssigkeit, das war viel Blut da drin. Mhm. Wir beiden harmlosen Internisten haben gedacht, er bräuchte eine Thoraxdrainage, der Patient. Mhm. Und haben gesagt, können Sie da einmal drauf gucken? Hier der HB ist halbiert, da ist jetzt plötzlich Pleuraerguss, wir haben da reingepikst, das ist Blut. Der braucht aus unserer Sicht, muss der auf die Intensive und braucht hier eine Thoraxdrainage. Und er hat gesagt, ich habe gedacht, das könnte man sozusagen im kleinen Dienstweg. Mhm. Ja, dann hätte der gesagt, ja klar, übernehmen wir. Dann hätte man den einfach dahin geschoben und die Chirurgen wären gekommen, hätten die Drainage gelegt. Da hat er gesagt, nö, das sei Quatsch. Das sei nichts, man müsse da nichts machen. Und habe gesagt, okay, wenn er das sei in Ordnung, dass das seine Meinung sei, das müsste er bitte jetzt einmal aufschreiben.
Ja.
Weil ich fand, diese Information, das geht jetzt nicht mehr als mal eben so.
Ja.
Und das war gar nicht so ohne. Also der ist ziemlich laut geworden und ist ziemlich heftig geworden. Ich habe ihm gesagt, es würde ja nichts nützen. Er müsste das jetzt auf den Zettel schreiben, sonst müsste ich das jetzt sozusagen irgendwie der eskalieren. Aber da gibt es eben so die Punkte, wenn es um sowas geht. Das ist an der Stelle muss man auch sagen, das geht dann eben nicht mehr über einen Curbside Consult, sondern das braucht dann eine formale schriftliche Stellungnahme, dass er findet, dass der keine Thoraxdrainage braucht.
Mhm. Das, finde ich, erinnert mich ja so ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe, die Schwelle, jemanden zu fragen und mit welchem Dünkel in Deutschland Professoren und Chefärzte versehen sind. Der hat ja offensichtlich sich auf die Füße getreten gefühlt, dass du von ihm wolltest, dass er was schreibt, ne, und er das nicht selber entscheiden durfte, oder?
Wenn wir das in das Vokabular von diesem Buch The House of God zurückgehen, dann haben die den Patienten geturft.
Ja.
Und wir wollten einen Bounce Back machen.
Ja.
Und ich glaube, das wollte er nicht. Und dann fühlte er sich offensichtlich in der Ehre gekränkt, dass er jetzt was aufschreiben musste. Und
dass du das von ihm erwartest oder verlangst, ne,
ja,
als
genau.
Assistent.
Ja, ja, ja. Also das war mit Lautwerden und Brüllen. Also das war, ja, das hat mich nicht so sehr, dieses Rumbrüllen, mich hat das nie so beeinträchtigt. Aber das geht natürlich überhaupt nicht. Und er kam auch nicht raus aus der Nummer. Und er wusste auch ganz genau, wenn ich meinen Ober- oder Chefarzt dazu holen würde, dann wüsste er auch genau, wie das ausgehen würde. Ne? Also unsere Oberärzte und Chefs standen wie Löwenmutter vor uns. Mhm. Aber es war auch so ein klassisches chirurgisches Gehabe, ne? Mit so ein bisschen Plustern und Lautwerden und so. Aber da muss man eben sagen, so eine Entscheidung geht nicht, ohne dass das dann schriftlich fixiert ist und eine formale Stellungnahme.
Das hat ja erhebliche Implikationen. Hat er die dann von euch bekommen, die Drainage, oder?
Wenn ich ehrlich gesagt bin, weiß ich das nicht mehr genau.
Okay. Weil ich meine, raus musste das Blut ja wahrscheinlich.
Ne? Raus musste das. Ich gestehe, dass ich das nicht mehr erinnere. Ich erinnere mich halt sehr eindrucksvoll, dass Regina nach unten kam und das konnte man so schön im Labor sehen. Ne? Mhm. Mit der Zunahme des Pleuraergusses sank der HB. Das war irgendwie sehr, ich möchte sagen, suggestiv. Ja, und da war es eben mit einem, wir besprechen das mal kollegial auf dem Flur, ja, wir übernehmen den, das ging eben nicht. Und gerade dann, wenn es einen Dissens gibt, glaube ich, das wäre so einer Punkt, wo man sagt, dann muss es unbedingt schriftlich festgehalten werden.
Ja.
Ingo, hast du noch ein Beispiel?
Ja, an mich wird häufig die Frage gestellt, also ich bin ja auch Hypertensiologe und mache eben Diagnostik auf sekundäre Hypertonie. Eine der häufigsten sekundären Formen ist heutzutage der primäre Hyperaldosteronismus. Wir benutzen als Screening-Instrument den Aldosteron-Renin-Quotienten. Das ist einfach einzusetzen, ist eine Laborbestimmung und dann kriegt man einen Wert zurück. Der schwankt so ein bisschen je nach Labor, aber sagen wir mal, je höher dieser Quotient ist, desto suggestiver ist das für einen primären Hyperaldo. Und da besteht eine gewisse Unsicherheit in der Interpretation und dazu werde ich häufig gefragt.
Mhm.
Und dazu muss man sagen, das ist ja eine Screening-Untersuchung. Das heißt, man stellt mit dieser Untersuchung nicht eine Diagnose, sondern wenn wir auf der Ebene wieder von Prätestwahrscheinlichkeiten denken, dann ist das so, dass man über diesen Test die Prätestwahrscheinlichkeit erhöht, wenn er ausschlägt. Aber man muss eben den Test gut interpretieren können. Und da gibt es so ein paar, sagen wir mal, Fallstricke, weil natürlich zum Beispiel, wenn das Renin niedrig ist und das Aldosteron auch niedrig, kann trotzdem der Quotient hoch sein. Also wenn ich Renin von 1 habe oder so, ne, und das Aldosteron ist 25, ne, dann habe ich Quotient von 25. Ne. Das wäre schon auffällig, nicht? Ja. Aber es ist eben gebunden an eine gewisse Höhe des Aldosterons. Also man guckt nicht nur den Quotienten an, sondern man muss sich auch Aldosteron- und Reninwerte angucken. Also die Konstellation, die für uns am aussagekräftigsten ist, ist, das Aldosteron ist hoch, zum Beispiel über 150 Nanogramm pro Liter, und das Renin ist sehr niedrig. Supprimiert, sagen wir dazu. Weil du normalerweise erwarten würdest, dass wenn die Achse noch halbwegs arbeitet, je höher das Aldosteron ist, dann wird Renin supprimiert, ne? Und das würde sprechen für eine autonome Produktion von Aldosteron. Schon wenn der unter 150 ist, der Wert für das Aldosteron, fängt es an, so ein bisschen komisch zu werden. Wenn das Renin erhöht ist, also wenn das Renin, sagen wir mal, normal oder niedrig normal ist, dann ist es schon so, dass du denkst, ah, das ist kein primärer Hyperaldo. Ne? Das heißt, die Botschaft, die ich immer versuche zu vermitteln, ist, nicht nur den Quotienten angucken, sondern man muss sich auch die Einzelwerte angucken. Und die Konstellation der Einzelwerte ist viel entscheidender, ne, als letztendlich der Quotient. Zusätzlich guckt man sich ja noch so was an, wie ist denn das Serum-Kalium? Also ja, wir kennen alle, es gibt jetzt einen normokaliämischen primären Hyperaldo, aber wenn das Kalium 4,8 ist, dann habe ich große Zweifel, dass es ein primärer Hyperaldo ist. Zusätzlich guckt man sich natürlich auch noch den Patienten an und guckt so, wie hat sich denn dieser Hochdruck entwickelt? Spricht das eigentlich eher für eine essentielle, also die Prätestwahrscheinlichkeit, bevor wir überhaupt irgendeinen Test machen, ist ja, der hat eine essentielle Hypertonie.
Ja.
Und nur sagen wir mal, um 5% sind ja sekundäre Hypertonien. Nicht? Und da muss er ja für mich, sag mal, bestimmte, also ist der Blutdruck plötzlich angestiegen? Solche Sachen spielen eine Rolle. Sind schon mal niedrige Kaliumwerte im Blut aufgefallen? Das wären alles so Sachen, die ich mit einbeziehen würde in die Entscheidung. Habe ich den Verdacht auf einen primären Hyperaldosteronismus? Und auf jeden auffälligen Screening-Test, also wenn ich dann beschließe, okay, dieser Screening-Test erhöht meine Posttest-Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient einen primären Hyperaldo hat, muss dann ein Bestätigungstest verfolgen. Das ist, bei mir ist das in der Regel dann der Nazel-Infusionstest. 2 Liter Nazel über 4 Stunden und dann, ob das Aldosteron supprimiert wird.
Muss man halt einen Platz haben, wo der so lange liegen kann, ne?
Ja, das stimmt. Ist ein bisschen, aber für die Praxis immer sehr umständlich.
Ja.
Ist auch bei uns schwierig, nee, aber okay. Man kann nicht immer, also ich mag nicht immer wegschicken und dann zum Endokrinologen schicken zum Beispiel. Ne?
Da muss er ja auch 4 Stunden liegen, wenn er den Test macht.
Ja, aber da denkt man irgendwie, okay, die haben solche Tests etabliert für Hormonfragen.
Ja, klar. Ich glaube, es ist ja mehr ein logistisches Problem, ne? Dass du irgendwie einen Raum brauchst, wo der liegen kann für die 4 Stunden.
Und ich habe auch meine Erfahrung auch, dass die neuere Entwicklung ist ja, du setzt erstmal keine Antihypertensiva ab, mit der Ausnahme von Spironolakton. Spironolakton muss immer abgesetzt werden, und zwar so in der Größenordnung von 4 Wochen. Alle anderen Medikamente, ob das ACE-Hemmer sind, Diuretika sind oder Beta-Blocker oder sowas, lasse ich weiter laufen und gucke mir den Test erstmal da, weil ich relativ genau weiß, man, was für einen Einfluss die auf das Renin haben. Nicht? Also RAS-Blocker erhöhen Renin-Aldosteron, während Beta-Blocker eher supprimierend sind. Und so, du kennst sozusagen die Effekte, die haben. Sodass du das Absetzen ist ja total umständlich, dass du dann irgendwie für 4 Wochen alle Medikamente rausnehmen, der Blutdruck geht dann irgendwie durch die Decke, da musst du Medikamente geben, von denen du eigentlich nicht überzeugt bist, dass sie gute Blutdrucksenker sind. Deswegen, also in der ersten Annäherung lasse ich die Medikamente mit der Ausnahme von Spironolakton.
Ich finde, wir wollen ja noch sozusagen zum Abschluss noch so ein bisschen was Grundsätzliches. Was sind gute, was sind nicht so, was sind Do's und Don'ts vielleicht für Körpsternkernsalz? Mhm. Aber ich kann dich ja ohne eine Frage nicht hier aus dem Podcast entlassen. Die Frage, mit der ich dich sonst am häufigsten angerufen habe. Patient hat ein bisschen Niereninsuffizienz und das Kalium ist erhöht. Oh, ich vermute doch, damit rufen dich Leute häufig an. Und ich halte die Frage ja, also die ist ja in der Praxis unglaublich relevant, weil gefühlt ja irgendwie jetzt, also ich erlebe es nochmal wieder gerade im Sommer und dann werden diese Röhrchen nicht etwas gesagt, irgendwie geschüttelt und nicht gerührt, im Labor abgeliefert. Also wir haben ja immer wieder hohe Kaliumwerte. Kannst du uns irgendwie mal so eine kleine Richtschnur geben? Wie machst denn du das, wenn du angerufen wirst? Und das weiß ich nicht, das Kalium ist 6.
Also das ist natürlich in der Tat eine sehr, sehr häufige Frage. Und das ist was, sag mal, da braucht man viel Fingerspitzengefühl. Formal ist es so, dass wenn das Kalium in Richtung 6 geht, gilt das als eine schwere Hyperkaliämie, die ist eigentlich krankenhauspflichtig. Mhm. Das heißt also, wenn das ein Patient ist, von dem ich nichts weiß und jemand sagt mir, ich habe hier ein Kalium von 6 und man kann mit großer Sicherheit Präanalytikproblem ausschließen, mit einer Blut hat lange gestanden oder es hat eine Stadtrundfahrt hinter sich oder irgendwie so. Wenn man das ausschließen kann und man nimmt diesen Kaliumwert ernst, dann ist das eigentlich eine Indikation, den Patienten ins Krankenhaus zu schicken für eine Kaliumsenkung.
Ja.
Das mache ich sehr selten.
Wenn ich das mache, stelle ich immer fest, dass das Kalium im Krankenhaus dann 4,5 ist. Gut, das lässt dann auch alle entspannt zurück, ne? Also hat die Notaufnahme auch sozusagen einen Patienten weniger, aber ja.
Und ich gucke mir genau die Situation an. Also ist das ein Patient mit einer chronischen Niereninsuffizienz oder auch mit einem Typ-2-Diabetes? Die haben ja diese Besonderheit, dass sie Typ 4 renale Azidose, hyporeninämischer Hypoaldosteronismus bekommen und eben eine Kaliumausscheidungsstörung haben. Und das sind Leute, also beide Gruppen leben konstant bei hoch bis hochnormalen Kaliumwerten.
Ja.
Und die Faustregel ist, alles das, was schnell entstanden ist, muss auch schnell wieder gelöst werden. Alles das, was langsam entstanden ist, da hat sich unser Körper also ganz gut dran gewöhnt, dann kann der auch mit höheren Kaliumwerten leben. Das heißt also, wenn jemand eine chronische Niereninsuffizienz oder Typ-2-Diabetes hat und hat ein Kalium von 6, dann würde ich das dann machen, dass ich den anrufe und sage, also wir haben hier erhöhte Kaliumwerte und wenn ich ihre Laborwerte durchgucke, da hatten sie auch schon mal 5,5 oder 5,7, gab es einen Kaliumexzess. Also haben sie eine Kiepe Erdbeeren genascht.
Weihnachtszeit und die Clementinen.
Oder Weintrauben oder Zitrusfrüchte oder Bananen oder Feigen oder ne, wo überall viel Kalium drin ist. Ne. Fruchtsäfte werden häufig nicht genannt, nicht? Also Orangensaft zum Beispiel oder so. Ne. Und versuche rauszukriegen, ne, gab es einen Kaliumexzess und können wir jetzt sagen, mach mal weniger und wir kontrollieren das in ein paar Tagen. Gab es keinen Kaliumexzess, dann wäre das für mich eine Situation, wo ich zum Beispiel einen Ionentauscher einsetzen würde. Und würde sagen, also jetzt nehmen Sie mal, entweder, ich habe sehr viel Erfahrung mit Resonium, das ist ja nicht mehr so en vogue, heute ist Lokelma ein neuerer Ionentauscher. Ne? Und dann verschreibe ich eine kleine Dosis, ne? Also 15 Gramm Resonium oder 5 Gramm Lokelma und dann nehmen Sie das jetzt mal 2-3 Tage und dann kommen Sie zu einer Kontrolle.
Und wenn da Spironolakton drin hätte, würdest du ihm das wahrscheinlich pausieren.
Genau, gell? Medikamentenanamnese ist ganz wichtig. Ich würde zum Beispiel Medikamente, die den Kaliumspiegel gering erhöhen, ACE-Hämmer oder sowas, würde ich nicht absetzen. Aber zum Beispiel Spironolakton, Eplerenon oder jetzt das neue Finerenone müssten abgesetzt werden.
Ich muss noch an eine gemeinsame Patientin von uns erinnern, die muss wegen ihrer hohen Kaliumwerte regelmäßig Resonium nehmen. Die bezeichnet das ja immer als Vogelfutter. Die ist zum Thema, das ist nicht so sehr beliebt, aber es funktioniert bei ihr sehr gut.
Das löst sich nicht auf.
Ja,
das,
genau.
Das schmeckt so, ein Patient von mir sagt Elbsand. Das knirscht. Ja, genau. Das knirscht, wenn man das zu sich nimmt. Ein wesentlicher Aspekt ist auch noch Volumenmangel. Wenn in der Niere sozusagen kein hoher Durchfluss ist, neigt die Niere zur Kaliumretention. Das heißt, wenn zu wenig im Tubulussystem an Fluss ankommt, dann kann Kalium nicht in den Urin abgegeben werden. Das ist auch noch eine Situation, wo man gucken muss, gibt es Zeichen für einen Volumenmangel. Ne? Mhm. Aber es wäre für mich jetzt nicht so, dass ich sag mal, jemanden, der ein Kalium von 6 hat, sofort ins Krankenhaus schicke, sondern ich gucke mir die Situation an und gebe dann sag mal, Tipps. Ist mein Gegenüber am Telefon jemand, der sagt, ich habe gar keine Erfahrung mit Ionentauschern oder Das ist für mich eine Situation, wo ich eher eine Sorgen habe. Dann würde ich immer lieber einmal mehr ins Krankenhaus schicken und die Situation da klären lassen, als am Telefon Tipps zu geben, wo ich das Gefühl hätte, okay, ich halte das aus, aber mein Gegenüber nicht.
Ja, und ich glaube, da ist dann am Ende Safety first, oder?
Ja, genau.
Ich jetzt schilder noch einen Patienten, den habe ich mit der Polizei suchen lassen. Oder ehrlich gesagt, ich glaube, meine Kollegin hat den sogar, war ich nicht da. Da war es Kalium 7, die Krea-Clearance war 12. Mhm. Und dann haben wir den angerufen und der wusste, glaube ich, schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und hat, also wir, die in der Praxis waren, kannten seine Stimme nicht. Er hat gesagt, nee, er ist nicht Herr Müller. Ich sage jetzt mal irgendeinen Namen. Und dann haben wir die Polizei dahin geschickt und die hat ihn mit dem Krankenhaus, die hat ihn sozusagen dann ins Krankenhaus, wenn das organisiert, dass dann ins Krankenhaus kommt. Kalium war wirklich 7.
Oh.
Ne? Also da.
Also, das ist ja auch jenseits von Gut und Böse.
Ja, genau. Ich wollte sozusagen, aber das ist eben, auch da denkst du ja kurz, mache ich das jetzt? Aber also das erinnert mich dann früher an meine Kinder, da gab es immer den Reiseruf. Ja, im Frau Erna Müller unterwegs auf der Autobahnrichtung, weiß ich nicht.
NDR 2.
Auf NDR 2 wird gebeten, zu Hause ihren, anzurufen.
Ja.
Gut, also in solcher Fälle, das habe ich auch nur einmal gehabt, aber auch dann muss man das in Zweifelsfällen auch einmal tun. Ingo, lass uns doch mal zum Ende. Wir haben, glaube ich, ist es sehr klar geworden, dass, was das für einen großen Charme hat, dass man direkt miteinander spricht und einen kurzen Austausch hat. Es ist eine niedrige Hemmschwelle für einen interdisziplinären Austausch, ohne Überweisungsschein und ganz viel Zeit. Aber ich habe für mich nochmal festgestellt, bei der Vorbereitung, so bei der Frage, wo sind denn die Risiken? Du hast es am Anfang Hybris genannt, das finde ich fast ein bisschen viel, aber sozusagen man muss aufpassen, dass man hat wirklich nur ein schmales Spektrum an Informationen, das man hat, auch wenn die Kollegen einem das, also ich glaube, die erste Botschaft wäre eine sehr gute Fallpräsentation, das ist ja was, was wir immer früher auch mit den Studierenden sehr geübt haben, eine gute Fallpräsentation hilft total, dass man sich auf der anderen Seite vom Telefonhörer den Patienten gut vorstellen kann, gutes Bild von dem hat. Und ich habe mir nach der Vorstellung hier jetzt überlegt, ich habe bis jetzt, ich schreibe manchmal so ein bisschen mit, was weiß ich, 63 Jahre, Typ 2 seid und so.
Ja,
und der Zettel landet dann im Schredder. Das, glaube ich, werde ich in Zukunft anders machen. Ich würde mir einmal, damit ich selber auch eine Erinnerung habe und zweifelsfrei irgendwas weiß, würde ich mir einen Notizzettel machen, mit dem ich einmal Datum, Uhrzeit und den Kollegen oder die Kollegin aufschreibe, dass man irgendeine Art von eigener Dokumentation hat, auch wenn die nie jemand braucht, aber das, die lege ich mir einfach in irgendeine Mappe rein, dass das nicht so komplett ohne irgendwas durchläuft, dass ich weiß, was habe ich denn damals gesagt. Manchmal hat man ja auch die Situation, man vereinbart irgendwas, machen Sie doch mal das und das und dann telefonieren wir wieder und ehrlich gesagt weiß ich das nach einer Woche schon nicht mehr, was ich damals geraten habe. Und habe mir jetzt überlegt, ich werde sowas auf einen Zettel schreiben, dass ich so eine ganz kleine, rudimentäre Dokumentation habe.
Für mich wäre noch eine spannende Frage, wer ist verantwortlich? Ist das derjenige, der den Rat gibt oder derjenige, der letztendlich das dann umsetzt am Patienten?
Tja.
Rechtlich verantwortlich, nicht moralisch.
Ich glaube, rechtlich verantwortlich ist schon derjenige, der es am Ende umsetzt. Der das, also in unserem Fall würde das ja wahrscheinlich in aller Regel bedeuten, ein Medikament an- oder absetzt. Also wir sind ja nicht in der Situation im Krankenhaus, wo es darum geht, einer bekommt jetzt eine Operation oder sowas wie ein Kathetereingriff oder sowas. Das sind ja häufig Medikationsanpassungen bei uns. Aber ich glaube, das ist mir nochmal klar geworden, ich muss vorsichtiger sein, in dem, wie konkret ich das sage. Ne? Also, dass man nochmal deutlich macht, ich habe eine begrenzte, auch im Gespräch mit dem Kollegen, ich habe eine begrenzte Anzahl von Informationen.
Weil ich muss ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, Andreas, ist es so, ich bin für diese Art von Gespräche, dass ich mal irgendwie so was zwischen Tür und Angel eine Information weitergegeben habe, gab es bis jetzt nie eine rechtliche Konsequenz. Da ist nie jemand gekommen und hat gesagt, sie haben aber gesagt, das ist mir bis jetzt, habe ich auch noch nicht gehört, weißt du, dass sowas.
Ich auch nicht, das stimmt, das habe ich auch nicht. Aber vielleicht wäre das ja nochmal eine Idee. Wir haben ja, wir wissen, dass Medizinrechtler hier gelegentlich zuhören. Wir haben schon mal E-Mails der Stelle bekommen. Das war übrigens eine spannende E-Mail. Und die Frage wäre ja, haben wir sowieso uns überlegt, dazu mal eine Folge zu machen zum Thema Medizin und Recht. Die, glaube ich, die Kollegin, da müssen wir mal ansprechen, ob sie da Lust hätten, im nächsten Jahr das mit uns zu machen. Aber wenn die zufällig das mit anhören, fänden wir es total spannend, wenn wir eine E-Mail dazu kriegen würden, weil dann das Feedback würden wir, glaube ich, hier einfach in der nächsten Folge mal nennen wollen, ne?
Denn das ist ein Gedanke, der kommt mir in dem Gespräch, kommt der mir nicht.
Ja.
Mhm. Ich fühle mich geschmeichelt, ich plaudere da so vor mich hin. Das ist ja irgendwie auch so, als Experte sind das ja häufig Fragen, wo du drin bist und dir die Antwort sehr leicht fällt. Die Erweiterung wäre ja, einer meiner Kollegen kommt den Flur runter, macht die Tür auf und sagt, ich habe da Herrn Meier sitzen mit dem und dem Problem, was würdest du machen? Weißt du, das ist ja noch niedrigschwelliger.
Mhm.
Da habe ich noch nie einen Gedanken darauf verschwendet, dass ich das jetzt irgendwie dokumentieren muss.
Ich auch nicht. Das ist doch, ich meine, das ist so dieses, das kenne ich bei uns aus der Praxis auch, kannst du mal kurz mit auf diesen Fuß gucken? Also das ist ja, da arbeitet man auch noch so in derselben Einrichtung. Das, glaube ich, ist unproblematisch. Aber die Frage ist ja, also unterscheidet sich ein, also jetzt machen wir andersrum, ich frage jemanden, ich rufe dich an für eine, was würdest du in der Situation machen? Ist das etwas anderes, sozusagen ich hole mir ein bisschen externe Evidenz, als wenn ich zum Beispiel was in Up-to-Date nachlesen würde? Also übernimmst du irgendeine Art von Verantwortung? Das finde ich eine total spannende Frage. Und ich glaube, wir würden mal einfach versprechen, dass wir versuchen, diese Frage zu klären und in einer der nächsten Folgen zu sagen, was wir dazu von Juristen gehört haben, oder Ingo?
Denn es ist auch oft, also wenn ich so, sag mal, tief in mich reinspüre, es sind oft Fragen, sag mal, wo ich mich sehr sicher fühle.
Ja.
Das ist ja immer ein trügerisches Gefühl, wie wir wissen.
Ja,
okay.
Wir lassen es hier bei dem Curbside Consult, bei diesem Konzept belassen. Ich fand das sehr, sehr spannend, wie immer.
Ja.
Auch deine Beispiele. Und ja, wir hoffen, dass das unseren Zuhörenden auch irgendwie einen Mehrwert gegeben hat und sie vielleicht nochmal mehr sich Gedanken darüber machen mit etwas, was jeder von uns, glaube ich, fast jeden Tag macht.
Und eigentlich würden wir sie doch gerne ermutigen. Niedrigschwellige zusätzliche Informationen, meistens ja hochwertig, die man sich einholen kann und wo man sich nicht damit rechnen muss, sich die Nase zu stoßen, meistens.
Genau, und ich glaube, man kann daran nur lernen, und zwar beide Seiten.
Okay. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und dann verabschieden wir uns aus Hamburg und freuen uns auf das nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.